Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Lass uns Philipper 3 aufschlagen. Philipper 3, Vers 17. Seid meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Seid meine miteinander meine Nachahmer. Man kann dieses Wort sein auch mit werden übersetzen. Werdet meine Nachahmer. Wir haben 5 Kinder, die kleinste ist jetzt 4,5 Jahre alt. Susanne, ich so die Kleine, ne? Und wir durchleben nochmal alle Prozesse, die es so, die so ein kleiner Mensch durchläuft. Und in diesem ganzen Prozess der Erziehung, des Aufwachsens von Kindern, passiert ja genau das. Eltern bringen Kinder zur Welt, oder Mütter bringen Kinder zur Welt, Eltern ziehen die Kinder auf. Und von Anfang an ist das, was sie machen, den Kindern Dinge vorzumachen. Es gibt viele Dinge, die die Eltern ihren Kindern ganz bewusst vormachen. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr, was die Eltern ihren Kindern vormachen, ohne dass sie sich selbst dessen bewusst sind, dass sie es ihren Kindern vormachen. Und ganz vieles lernen die Kinder von ihren Eltern. Ja, sie sind ein Stück weit eine Kopie ihrer Eltern. So sagt es auch das Wort Gottes in 1. Mose, Kapitel 5. Heißt es, dass Gott Adam nach seinem Ebenbild schuf. Und dann heißt es, dass Adam seinen Sohn Seth nach seinem Ebenbild zeugte. Und das heißt also, wir haben erstmal überhaupt das Phänomen der Genetik, aber dann eben auch dieser ganze Prozess des Vormachens und Nachmachens, der sehr wichtig in der Erziehung und dem Aufwachsen von Menschen ist. Man lernt ja so vieles. Man lernt zu sprechen, man lernt zu zählen, man lernt zu rechnen, man lernt Witze zu machen, man lernt auch diese Witze so zu erzählen, dass sie witzig sind. Das ist am Anfang noch nicht so, aber dann mehr und mehr wird es dann so, dass es dann auch funktioniert, dass die Pointe dann auch sitzt. Sie lernen zu schauspielern, sie lernen Musik zu machen, sie lernen dies, sie lernen das, sie lernen zu laufen, sie lernen zu springen, zu klettern. Wir lehren sie angeln, wir lehren sie, was weiß ich, einen Automotor auseinanderzubauen, wir lehren sie, das trifft nicht alles auf euch zu und auf mich auch nicht, aber es gibt ja solche Menschen, die das ihre Kinder lehren und das lernen sie tatsächlich, einfach dadurch, dass es ihnen vorgemacht wird, gezeigt wird und sie machen das nach und sie vormachen, nachmachen. Das ist ein ganz typisches Prinzip des Menschseins. Und nochmal, vieles, vieles, unheimlich vieles, ein riesengroßer Teil dessen, was wir als Kinder lernen von unseren Eltern oder beziehungsweise was unsere Kinder von uns lernen, geschieht ganz unbewusst, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und deswegen haben wir es auch oft damit zu tun, dass wir, wenn wir älter werden, merken, also wie ich jetzt rede, ich rede wie mein Vater, ich rede wie meine Mutter. Ne? Ich reagiere wie mein Vater, ich reagiere wie meine Mutter. Ne? Oder was weiß ich, meine Frau guckt mich an und sagt, also dieses komische Dings, was du da machst, ne, das macht dein Vater genauso. Ach echt? So. Und so funktioniert das. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, auch im Reich Gottes. Und dieser Vers und auch der Zusammenhang macht deutlich, dass Paulus sagt, ihr habt die Wahl. Es ist anders als im Natürlichen. Die kleinen Kinder, die haben ihre Eltern und sie nehmen ihre Eltern als Vorbild. Sie sind ihnen als Vorbild gegeben, als Typus, wie es im Griechischen da heißt. Es ist ein Muster, ein Beispiel, eine Prägung. Wir sind geprägt worden von unseren Eltern, oder? Und dieses Prägen ist sozusagen, dass eine vorgefertigte Form ist und die auf ein Rohmaterial draufgepresst wird. Ja, und so werden wir geprägt von unseren Eltern. Gott sagt uns hier durch Paulus, du kannst wählen, von wem du dich prägen lässt. Such dir ein gutes Vorbild. Such dir ein gutes Vorbild. Paulus sagt dieses Wort hier, seid miteinander meine Nachahmer, und man kann es auch übersetzen mit seid meine Mitnachahmer. Ich bin zu wenig tief im Griechischen drin, als dass ich wirklich mit Bestimmtheit sagen könnte, dass es auch man es so übersetzen kann. Aber das Wort, was da steht, ist eigentlich dieses wie heißt das? Oh nee, jetzt habe ich das Wort hier nicht aufgeschrieben. Also, das steht eigentlich dieses Mitnachahmer steht da. Das heißt, mit mir zusammen kann man das vielleicht auch verstehen. Mit mir zusammen, lasst uns zusammen nachfolgen, nachahmen. Wen oder was? Jesus natürlich. Und im 1. Korinther 11, Vers 1 sagt er ja auch so etwas Ähnliches. Er sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Das heißt, Paulus sagt nicht, so, ich bin jetzt das gute Beispiel, folgt mir mal, ne? Ich bin ja hier der King, ich kriege das alles gebacken. Nein, er hat direkt vorher eigentlich gesagt, ich bin auf dem Weg, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin noch nicht am Ziel angelangt, ich jage auf das Ziel zu. Hier sagt er, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich laufe Jesus nach. Ich folge ihm nach. Ich lasse mich von ihm prägen. Und diese Prägung, die auf mich abgefärbt hat oder die auf mich übergegangen ist, die macht mich zu einem Muster für alle, die sich auch von Christus prägen lassen wollen. Ich bin ein Vehikel, um andere zu prägen in dieser Weise. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und das kommt häufiger vor in den Briefen. Und das lässt uns Abschied nehmen von diesem Gedanken, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder hat seine eigene Beziehung zu Jesus und jeder ist unabhängig von dem anderen. Gott hat die Gemeinde geschenkt und in der Gemeinde hat er Leiter hineingesetzt. Er hat Menschen gegeben, die uns vorausgegangen sind, die uns prägen, tatsächlich prägen, weil sie eine Vaterrolle, eine Mutterrolle übernehmen im Reich Gottes, in der Gemeinde. Seid meine Nachahmer. Ich finde das ein starkes Wort, was Paulus hier sagt, weil er sagt, guck mal, ich lasse mich von Christus prägen. Ich folge Jesus nach. So sage ich euch, folgt auch mir nach. Nehmt mich als Beispiel. Und das ist schon mutig, oder? Jungen Geschwistern zu sagen, guckt auf mich, seid meine Nachahmer, macht so wie ich. Und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da sagt Paulus, okay, ich bin das Vorbild. Und von Paulus können wir doch so viel lernen, oder? Wenn wir Paulus uns anschauen, das, was Gottes Geist durch die Briefe und durch die Apostelgeschichte uns über Paulus offenbaren, dann lernen wir unheimlich viel von Paulus Leben und nicht nur von seiner Lehre. Und das hat er Timotheus auch gesagt. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, denn du weißt, von wem du gelernt hast. Du bist in allen mir nachgefolgt, in meinen Leiden, sagt er. Du bist mit mir zusammen unterwegs gewesen, du kennst mich, du kennst mein Leben. Paulus ist hier ganz mutig und sagt, komm, guck in mein Leben rein. Denn er sagt hier, seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das Sehen ist hier das Wort Skopeo. Wir kennen das von Mikroskop oder so. Und das bedeutet, eine Sache wirklich genau beobachten. Das bedeutet ja sogar das Wort spähen, spionieren. Spioniere mein Leben aus. Guck dir mein Leben ganz genau an. Achte genau auf mein Leben. Und dann hast du ein Vorbild, ein Beispiel, dem du nachahmen, dem du nachfolgen kannst. Das Wort nachahmen, da kommt unser Wort Mime her. Das ist eigentlich im Deutschen ein unpassendes Wort. Es geht dann um Schauspielerei, ne? Also einer macht was vor und der andere macht ihm das nach. Einfach nachmachen. Und wenn man irgendwas nur einfach nachmacht, aber nicht vom Herzen her das sozusagen mitvollzieht, dann ist es ja nur Nachgeäffe. Dann haben wir irgendwann eine leere Hülse nur noch. Ja, die Kirchen sind voll von Menschen, die einfach nur bestimmte Dinge nachmachen, aber nicht wirklich erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Wie meint Paulus das? Ich glaube, das meint er so, es gibt in neuerer Zeit hat sich so eine bestimmte Schauspielschule entwickelt, die folgendermaßen vorgeht. Wenn sie eine Rolle spielen, also sie spielen einen Obdachlosen in einem Film, ne? Der bekannte Schauspieler XY spielt einen Obdachlosen in einem Film so und so. Bevor er diese Rolle spielt, begibt er sich erstmal einen Monat und macht Platte und lebt unter Obdachlosen, um sich in die Rolle hineinzufühlen, hineinzuversetzen, um wirklich zu wissen, was ist das für eine Rolle? Und ich glaube, das ist hier damit gemeint. Dieses Nachahmen ist nicht einfach nur so nachmachen, wie das so ist, sondern tatsächlich mit hineingucken in das Leben, mit das Leben mitleben des anderen. Na, Paulus spricht von seinen Brüdern, Titus, Timotheus, wenn er sie anspricht, dann sind das die Jungs, die mit ihm unterwegs waren. Und auch die Philipper, haben mit ihm zusammen, oder er hat bei ihnen gelebt. Sie kennen sein Vorbild, sein Leben. Und er lässt sie auch hineingucken in sein Leben, in den Briefen. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also sucht euch eure Vorbilder aus, sagt Paulus. Das ist wichtig. Wir folgen Vorbildern nach, da kommen wir gar nicht raus als Menschen. Wir orientieren uns an irgendwem. Und Paulus sagt, das ist wichtig, dass du die Richtigen aussuchst. Die nämlich so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und wie haben wir Paulus zum Vorbild? Er sagt, alles, was mir wert war, habe ich für Dreck geachtet und Christus ist mein Ein und Alles. Ich folge Jesus nach in der Kraft seiner Auferstehung, aber auch in seinen Leiden. Ich vergesse alles, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem Ziel. Ich bin voll fokussiert auf Jesus und auf das, was er mit meinem Leben vorhat. Diese Vorbilder sollen wir suchen und wir sollen selber zu solchen Vorbildern werden. Und andere ermutigen, so wie Paulus, guck in mein Leben rein. Wir sollen eben nicht sagen, okay, das ist jetzt mein Pastorendienst und jetzt habe ich Privatleben. Jetzt darf keiner, ne, darf keiner reingucken. So, ne? Und dann sagt er hier in Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinsage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. So, das Erste, was mir auffiel, war, dass hier steht viele. Und er sagt, dass es die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben ist. Und ich musste an eine Stelle in Matthäus 7 denken. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Paulus scheint zu sagen, es gibt wenige Vorbilder, es gibt nicht so viele. Viele sind auf dem anderen Weg. Sie bieten sich auch als Vorbilder an, aber sie sind nicht die richtigen. Sie sind nämlich die Feinde des Kreuzes Christi. Jesus sagt es auch. Es gibt eine enge Pforte und es gibt eine weite Pforte. Es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg. Die enge Pforte ist eng und das bedeutet, man kommt schwer durch. Der Weg ist schmal, das heißt, der ist nicht so bequem. Der breite Weg, die weite Pforte, da lässt es sich gemütlich drauf wandern. Viele sind, die auf ihm gehen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du es ernst meinst mit ihm, dann muss es dich nicht wundern, wenn du nur wenig Leute hast, die mit dir gehen. Da sind viele Leute, die einen anderen Weg gehen. Da sind viele Leute, die sagen, was willst du denn auf diesem engen, schmalen Weg? Der ist doch viel zu unbequem. Lass uns doch hier auf der breiten Straße gehen. Da gehen die anderen doch auch alle. Demokratie. Die anderen sitzen alle hier. Ihr sitzt da hinten. Lasst uns doch alle da sitzen. Na? Aber wie oft zieht dieses Argument? Na? Wie oft muss man sich damit rumschlagen, mit diesem Argument? Das machen doch alle. Das machen doch alle. Lass dich nicht davon beirren. Lass dich nicht verunsichern. Das ist überhaupt kein Argument. Das kann für dich kein Argument sein. Die Mehrheitsmeinung kann für dich nicht das Argument sein. Das heißt nicht, dass die Mehrheitsmeinung immer falsch ist. Aber es heißt, dass für dich das Argument, das machen alle so oder so viele sagen, dass das richtig ist, das kann für dich kein Argument sein. Für dich muss das Argument sein, was will Jesus? Und da wirst du oft an der Stelle stehen, wo du dich von der Mehrheit trennst. Wo du eben die kleine Minderheit bist. Und das ist natürlich nicht bequem. Das ist nicht angenehm, eine Minderheit zu sein. Wir haben da oft mit zu kämpfen. Unsere Kinder haben damit zu kämpfen in der Schule. Ihr kennt es selber, ihr wisst ja, wovon ich spreche. Das ist manchmal nicht einfach, irgendwie belächelt zu werden und zu irgendwie so einer kleinen Truppe zu gehören. So einer merkwürdigen. Auf der kann man auch rumtreten, ne? Irgendwie so auf dieser kleinen Truppe. Ne? Wir haben das in Indonesien so erlebt, dass die Leute dort ganz überzeugt gesagt haben, ja, in unserem Land, sind ja verschiedene Religionen und wir leben alle im Frieden und es ist alles gut. Ne? Wenn du die Christen dort befragt hättest, die hätten das wahrscheinlich ein bisschen anders formuliert. Paulus sagt, viele wandeln nicht auf dem Weg Jesus nach. Jesus hat es selbst gesagt. Wunder dich nicht. Aber was Paulus hier macht, ist, dass er sagt, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Warum fängt Paulus an zu weinen? jetzt zum Ende seines Lebens. Ich glaube, ihn hat dasselbe umgetrieben, was auch Petrus umgetrieben hat. 2. Petrus 3. Vers 9. Oder wir fangen vielleicht ab Vers 7 an. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ein Teil in uns sagt, ja, hurra, endlich ist vorbei mit diesem ganzen gottlosen Treiben auf dieser Erde. Dies eine aber sage ich euch, sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das Weinen von Paulus ist das Weinen Gottes über die Menschen, die, und Paulus spricht ja über, nicht unbedingt über Ungläubige, sondern er spricht wahrscheinlich auch über Menschen, die in den Gemeinden waren oder aus den Gemeinden herausgegangen sind, die vielleicht auch als eine neue Gruppe aufgemacht haben, eine neue Religion, eine neue Sekte. Und es ist das Weinen darüber, dass diese Menschen nicht zur Buße kommen, sondern ins Verderben rennen. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen, werdet ihr verderben, wie, was weiß ich, die Leute, die vom Turm von Siloa erschlagen wurden oder die von Pilatus niedergemetzelt wurden oder die, was weiß ich, bei dem Erdbeben in Neuseeland umgekommen sind oder die, was weiß ich, wo, ne? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr umkommen und es wird Verderben in euer Leben reinkommen. Buße ist notwendig, damit Verlorene wieder nach Hause kommen. Aber dafür ist Christus gekommen, dafür ist Jesus gekommen, dass die Verlorenen, die ins Verderben gehen, dass sie gerettet werden. Das ist sein Herz. Und deswegen sagt Paulus mit Weinen, diese Menschen gehen ins Verderben. Und nicht nur das, sondern sie bringen auch Verderben über diejenigen, die sie prägen. So viele Menschen, die geprägt werden von falschen Vorbildern. Paulus sagt es mit Weinen. Und das mittendrin in einem Brief, wo er ständig darüber redet, dass er sich freut und dass die anderen sich freuen sollen. Bei ihm ist Freude und Leid direkt nebeneinander. Er kann sich freuen über Jesus und über das, was er in dem Leben der Geschwister tut und was er auf der Erde tut und so weiter und so weiter. Und er kann gleichzeitig anfangen zu weinen über die Feinde des Kreuzes Christi. Viele wandeln, von denen ich oft gesagt habe, nun auch mit Weinen, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Was heißt die Feinde des Kreuzes? Das ist das, was Paulus vorhin gesagt, im Verlauf dieses Kapitels gesagt hat. Die Feinde des Kreuzes sind Feinde der Tatsache, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Der König ist der Gekreuzigte, der Hingerichtete, der zum Tode Verurteilte. Warum ist er zum Tode verurteilt? Um unserer Sünde willen. Heute laufen viele Feinde des Kreuzes rum. Sie sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, aber das war brutal, das war gemein, das war gewalttätig, das war fies. Das wollte Gott nicht. Das haben nur Leute gemacht, die nach Macht besessen waren und Jesus war der Gute, der für die gute Sache gestorben ist. Das Kreuz ist aber schlimm, ist furchtbar. Wir wollen nichts vom Kreuz hören. Das Kreuz ist tatsächlich das Heilszeichen, unser Heilszeichen, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, dadurch, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Das ist das eine. Es steht auch dafür, dass Jesus unsere Schuld genommen hat und uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Das Kreuz macht deutlich, dass etwas durchkreuzt wurde. Nämlich das Selbstverständnis eines jeden Menschen. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ich schaffe es alleine. Ich krieg's schon hin. Ich werde es packen. Ich werde was aus meinem Leben machen. Ich werde mir tolle Ziele stecken und die werde ich alle erreichen. Ja, und wenn ich vielleicht ein Gespür dafür habe, dass es einen Gott gibt, vor dem ich mich mal rechtfertigen muss, vor dem ich erscheinen muss, vor meinem Richter, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich gebe mir Mühe, die größte Mühe und ich meine es ja auch immer gut und ich werde schon durchkommen. Ich werde es schon schaffen. Bin ja ein guter Mensch. Das Kreuz Christi macht das alles zunichte und sagt, nein. Dein ganzes Selbstverständnis, dein ganzer Wert, er ist am Kreuz durchkreuzt worden. Du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts vorweisen vor Gott. Alles, was du hast, ist nichts. Und das, zu dieser Erkenntnis ist doch Paulus gekommen, hat gesagt, all das, was gewesen ist, das ist nichts. All das, worauf ich mein Vertrauen gesetzt habe, ist nichts. Das ist das Kreuz Christi. Und Freunde des Kreuzes Christi sagen Ja und Amen. Nichts anderes als auf dieser Welt kann mir Befreiung, kann mir Rechtfertigung, kann mir Frieden mit Gott bringen, als nur Jesus alleine. Die Feinde des Kreuzes Christi sprechen von anderen Dingen. Sie sagen, Gott ist unser guter Schöpfer. Er liebt uns. Er will nur das Beste für uns. Und deswegen wird er uns ewiges Leben schenken, einfach weil er so lieb ist. Unser lieber Gott. Jeder kommt in den Himmel. Alle kommen in den Himmel. Alle Menschen. Gott liebt alle Menschen. Deswegen werden alle in den Himmel kommen. Das Kreuz Christi sagt uns, so einfach ist das nicht. Das ist ein schmaler Weg. Viele sind auf einem Irrweg. Sie wiegen sich in eine falsche Sicherheit. Sei es nun eine Sicherheit außerhalb von Christus, sei es eine falsche Sicherheit auch in der christlichen Kirche und in der christlichen Gemeinde. Ja, Gott ist doch der liebe Gott, der wird das schon alles machen. Paulus sagt, an anderer Stelle sagt er, wir als Christen, wir als Kinder Gottes, wir müssen unser Fleisch getötet haben. Die Verbindung mit Christus bedeutet, dass mein altes Leben gekreuzigt ist, mitgekreuzigt ist. In der Taufe bestätige ich das. Ich sterbe im Wasser und stehe auf zu neuem Leben. Zu einem ganz neuen Leben, wo Christus der Herr ist, wo es nur noch um ihn geht. Also, das ist das Kreuz Christi. Das ist die Verbindung mit Christus. Das Einswerden. Dass ich all meine Rechte aufgebe. Dass ich all meine Ziele, meine Lebensziele aufgebe. Meine Erfüllung in dieser Welt. Und dass ich sie allein finde in Jesus. Im Glauben an ihm finde ich Erfüllung. In seiner Nachfolge finde ich Erfüllung. Finde ich Leben. Das ist das auch, was Jesus gelehrt hat. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Und da steht dasselbe Wort wie hier, Verderben. Und wer es verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es finden. Die Feinde des Kreuzes Christi, es sind viele da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir bleiben im Evangelium, dass wir bleiben in der Lehre, dass wir auch an unserem Vorbild Paulus dranbleiben und dass wir uns die richtigen Vorbilder suchen, die genau darin leben, nämlich darin, sich selbst zu sterben und allein für Christus zu leben. Allein ihn im Mittelpunkt seines Lebens zu haben, von ihm geleitet zu sein. Denn die Feinde des Kreuzes Christi, sie haben einen anderen Gott, nämlich ihren Bauch. das eigene Wohlgefühl, die eigene Bequemlichkeit, das Sattsein, das gute Gefühl, es geht über alles. Und das finden wir auch ganz viel in christlichen Gemeinden. Hauptsache, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das gute Gefühl ist sozusagen das Prüfungskriterium, ob etwas von Gott ist oder nicht von Gott ist. Das ist der Gott des Bauches. Das Bauchgefühl, sagen wir auch so schön. Deren Ehre in ihrer Schande ist. Das, wofür sie leben, das Ziel ihres Denkens, ihres Handelns, das Ergebnis, das, was sie tun, ist etwas, wofür ich mich vor Jesus schämen muss. Wenn das offenbar wird, wenn es sichtbar wird. Wofür hast du gelebt? Was war dein Ziel? Wo hast du deine Energie reingesteckt? Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Und ich komme und stelle mein Ergebnis vor. Ich stelle vor, was ich gemacht habe. Ich zeige mein Ergebnis vor Jesus. Ich muss mich schämen. Das war meine Ehre. Darin habe ich all meine Kraft und Energie reingesetzt, um das aufzubauen, was am Ende nichts zählt. Jesus sagt, am Ende werden unsere Werke im Feuer geprüft, ob sie Bestand haben. Und dann wird unsere Ehre, unser ehrenvolles, irgendwie unsere ehrenvolle Burg, die wir aus so Streichhölzern gebaut haben, so, es gibt ja so Leute, die so aus Streichhölzern irgendwie so eine riesen Burg bauen, so, ne? Stunden um Stunden setzen sie da rein, um diese Burg aufzubauen. Ne? Und dann kommt das Feuer Gottes und wusch, weg ist es. Stunden um Stunden. Für nichts. In Sand gesetzt. Weg. Deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Ja, und das ist diese Sichtweise, ich bin auf das Irdische fixiert, auf das, was kann ich auf dieser Erde erreichen? Was kann diese Erde mir geben? Das Leben auf dieser Erde, was kann ich daraus ziehen? Das ist mein Ziel. Und wisst ihr, da wo wir das werden, was hier Paulus sagt in den nächsten Versen, wenn wir unser Bürgerrecht in den Himmeln haben, dann sind wir frei davon. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir sind keine Erdenbürger, wir sind Himmelsbürger und wir sollen als Himmelsbürger leben. Wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln, nicht auf Erden. Und diese Ausrichtung auf den Himmel, die bringt es, dass wir tatsächlich auch Freude auf dieser Erde haben, wie Paulus sagt. Ich freue mich. Obwohl er total auf den Himmel ausgerichtet ist. Es ist eben keine jenseitige Weltverneinung in dem Sinne, dass ich nur noch irgendwie asketisch und mit Büßerhemd und mit Peitsche, mich selbst peitschen, durch die Gegend renne und nur noch irgendwie Schmerzen haben muss, damit ich denke, dass ich wertvoll bin. Nein! In der Ausrichtung auf den Himmel beschenkt mich Gott mit ganz viel Freude, mit ganz viel Genuss auch, mit ganz viel Leben schon hier auf dieser Erde. Aber es ist eben ein feiner, aber doch entscheidender Unterschied, worauf ist mein Herz gesinnt? Wonach trachte ich? Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel auf dieser Erde oder ist es im Himmel? Ist es ausgerichtet auf Jesus? Auch auf seine Wiederkehr. Hier steht es, wir warten auf ihn. Warum warten wir auf ihn? Weil wir dann gerettet sind. Wir sind immer noch am Kämpfen. Wir sind immer noch in einem Kampf. Haben wir am Sonntag gehört, haben uns auseinandergesetzt mit den Versuchungen, Prüfungen. Bitte vergib mir, ich bin heute so schwach im Formulieren. Meine Denke ist so träge, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay, also, wir sind in diesem Kampf und wir warten auf unseren Retter, der uns herausrettet, der uns auch unseren Leib der Niedrigkeit, wie Paulus das hier nennt, unser Leib, der geknechtet ist, der seine Schmerzen hat, der seine Probleme hat, die Krankheiten, durch die wir hindurchgehen, auch einfach, einfach die Schwachheit unseres ganz normalen Körpers. Gott wird das umgestalten. Jesus kommt und er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten in seinen Leib der Herrlichkeit. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden umgestaltet werden. Paulus sagt, wir werden verwandelt werden. Wenn er kommt, werden wir verwandelt werden, umgestaltet werden. Und dann gibt es keinen Schmerz mehr, kein Leiden, kein Geschrei. Dann fängt für uns der Himmel an. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das Wort, was hier steht, ist Energia, Energeia, die Energie Gottes. In Jesus ist Energie, er hat Energie und vermag durch diese Energie, alles sich zu unterwerfen. Und mit dieser Energie wird er uns umgestalten. Wenn du zu leiden hast, wenn du vielleicht auch müde geworden bist, richte deine Hoffnung darauf aus. Es wird der Tag kommen, wo du umgestaltet wirst, wo du einen neuen Leib empfängst, wo die Müdigkeit endlich aufhört, wo die Schmerzen vorbei sind, wo Kraft da ist, Energie, die Energie, die in Christus ist, sie ist in dir vollendet. Und Johannes sagt, alle, die diese Hoffnung auf ihn haben, die reinigen sich, die sind gereinigt dadurch, die werden gereinigt dadurch. Wir bereiten uns vor, wenn wir uns auf diesen Tag ausrichten, bereiten wir uns vor und die Energie wird schon im Voraus wirksam in uns, in Umgestaltung unseres Lebens, so wie wir es bei Paulus sehen, der am Ende seines Lebens steht, der den letzten Schritt bald macht und der schon voller Freude ist, voller Kraft, obwohl er mitten im Gefängnis ist, in so schwierigen Zeiten. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Lass uns Paulus diese Freude machen, dass wenn wir ankommen und ihm begegnen, dass er sieht, das, was Jesus mir ins Herz gegeben hat, um damit meine Geschwister damals und über die ganze Zeit hinweg zu ermutigen, auszurichten, dass er sieht, das Beispiel, was ich gelebt habe, wo ich Jesus nachgefolgt bin, das hat Frucht gebracht. Lass uns seine Freude sein. Paulus sagt, ihr Philipper, ihr seid meine Freude, ihr seid mein Siegeskranz. Lass uns dazugehören, zu diesem Lorbeerkranz, ein Blättchen auf dem Lorbeerkranz des Paulus, den er dann mit voller Freude und tiefer Ehrfurcht dem König aller Könige zu Füßen schmeißen wird. Und er sagt, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, er sehnt sich nach dem Tag, natürlich, wo er die Philipper wieder sieht. Er denkt, vielleicht kann ich sie in diesem Leben wiedersehen. Aber noch mehr ersehnt er natürlich den Tag, wo Jesus wiederkommt und wir gemeinsam als seine Braut bei ihm versammelt sind. Und es hat jetzt 2000 Jahre gedauert. Und Gott lässt es keine Verzögerung sein, sondern es ist, damit wir umkehren, dass wir dabei sind. Dass wir nicht verderben, dass wir nicht Feinde des Kreuzes Christi sind, sondern Freunde des Kreuzes Christi. Das, was Paulus in 1. Korinther sagt, damit schließe ich ab, 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Es ist der Leib und das Blut Jesu, was vergossen wurde für unsere Sünde am Kreuz von Golgatha, wodurch wir der Welt gekreuzigt wurden und die Welt uns, wodurch Christus unser Ein und Alles wurde. Lass uns einfach den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, aufgrund seines Todes, lass uns den jetzt feiern, zusammen im Abendmahl. Jesus, wir danken dir für das Mahl, wir danken dir für Brot und Wein, für dein Leib und dein Blut, was du gegeben hast für uns. Und wir danken dir, dass das so tief ist, so viel bedeutet, Herr. Das ist die Erlösung, das ewige Leben, was du uns geschenkt hast. Das ist aber auch ein ganz neues Leben, jetzt schon hier auf der Erde. Herr, wir danken dir, dass du die Sünde im Fleisch getragen hast und dass du dich hast hinrichten lassen, damit auch die Sünde in uns keinen Raum mehr hat, dass sie gekreuzigt ist. Ja, wir wollen, dass dein Geist Kraft ist in uns. Deswegen wollen wir uns, wie Paulus sagt, ausrichten auf dich, wollen dir nachfolgen, wollen aber auch lernen, unseren großen Brüdern und Schwestern nachzufolgen. Wollen selber heranwachsen und heranreifen zu großen Brüdern und Schwestern, die junge Geschwister mitnehmen können. Hilf du uns vor allen Dingen in der Aufrichtigkeit, dass wir in unser Leben hineinschauen lassen, dass wir ein offenes Buch sind, Herr. Dass wir nicht heucheln. Segne du uns jetzt, wenn wir dein Mahl nehmen. Und wir loben und preisen dich dafür. Amen.